ARD Sounds.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Es ist immer wieder eine Freude, eine neue Folge von Elefant, Tiger und Co., der Podcast, zu moderieren. Aber heute gebe ich dem nochmal ein bisschen eine Extrawürze, weil wir schaffen heute hier eine Tierart, die bei mir schon lange auf der Wunschliste steht, weil sie ist ja auch prominent im Zoo, ist quasi im Eingangsbereich. Wer mit dem Zoo Leipzig vertraut ist, wird gerade auch im Hintergrund die Fontäne vorne vorm Aquarium hören. Auf der anderen Seite befindet sich der Lippenbär. Und dazu erzählt mir heute was. Herzlich willkommen mal wieder nach längerer Zeit, Christina Tempelhoff. Alles, was sie weiß. Christina, sei herzlich willkommen.
Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank.
Christina, ich muss hinzufügen, der indische Lippenbär, da kommt er nun mal her. Und also so wie ich es jetzt auch gelesen habe, ist er die Bärenart Indiens. So wie der Braunbär mal die Bärenart Deutschlands war. Kann man das so sagen oder mache ich ihn da zu prominent?
Nein, das kann man so sagen. Aber die Bezeichnung indischer Lippenbär rührt daher, dass es noch eine zweite Unterart gibt. Ja. Und das ist der Ceylon-Lippenbär.
Nun will ich mit dem Vergleich zum Braunbären nicht übertreiben. Ordnen wir ihn mal erstmal ein, wer ihn noch nicht direkt vor Augen hat. Machen wir erstmal die Größe. Der Braunbär, der, wenn er sich aufrichtet, so groß wäre wie ich, schafft das auch der Lippenbär?
Da müssten wir uns jetzt nochmal hinstellen.
Also zwei Meter, ich übertreibe. Ich prahle.
Also die größten Lippenbärenmänner, die würden das auf Zehenspitzen schaffen.
Ach doch, auch, ja.
Also wir haben ja auch eine kommentierte Fütterung beim Lippenbär. Ja. Es ist ja nicht nur der Bär Indiens, sondern es ist auch die Bärenart aus dieser ganz berühmten Geschichte Dschungelbuch. Also allerspätestens seit dem Disney-Film. Und probier's mal mit Gemütlichkeit. Ne? Also ist der ja jedem bekannt nahezu. Und deswegen freuen wir uns da auch immer darauf hinzuweisen, weil als indischer Lippenbär, das ist das bevölkerungsreichste Land der Welt mittlerweile. Und weder die Menschen noch die Bären können weg. Es gibt da ganz viel drüber zu erzählen. Also es betrifft nicht nur den Braunbär, der in Deutschland einst heimisch war, sondern auch der Lippenbär hat da immer wieder Schnittpunkte. Und also da muss man sich jeden angucken.
Den Braunbären haben wir ja nun, ich sage mal, in Anführungsstrichen erfolgreich vertrieben. Den können wir auch quasi ja also nur noch zurückholen. Ja. Der Lippenbär, ist der noch präsent in Indien?
Ja, das schon. Allerdings hat er natürlich wie die meisten Tierarten auch damit zu kämpfen, dass eben seine Lebensräume einfach fragmentiert ist, da das Wort dafür. Also es sind ja Einzelgänger, sie haben sehr große Streifgebiete sozusagen, haben wenige Schnittpunkte und ja auch eine besondere Fortpflanzungsbiologie, weil das übers Jahr so schön sortiert ist. Ne? Also wenn man jetzt an die Maus denkt, die hat ganz viele Würfel pro Jahr, beim Lippenbär, die kommen alle immer in der gleichen Jahreszeit, man muss sich zur gleichen Jahreszeit treffen und wenn in dem Moment dort eben eine Eisenbahnstrecke saniert wird, also dann finden die sich für diese Saison im, wie gesagt, bevölkerungsreichsten Land der Erde. Und auch die Nahrung, auf die sie spezialisiert sind, die Termiten als staatenbildende Insekten und so, also die haben auch einen längeren Lebenszyklus als andere, oder ich sag mal, als andere Futterquellen sozusagen. Ja. Also er ernährt sich ja nicht nur von der Beute, die er jagt, die da sein muss, sondern auch dafür muss Klima, Umstände und so weiter passen. Also da ist schon das natürliche Gleichgewicht. Muss man sehr genau hinschauen, wie man dann auch helfen kann, damit er dort erhalten bleibt. Oder am allerwichtigsten, jetzt läuft gerade die Kollegin hier über die Anlage und verteilt wieder eine Runde Futter sozusagen, um den Bär in Bewegung zu halten. Wir als Tierpfleger treffen uns ja nicht mit den Bären im Gehege. Also hier im Zoo würden wir den Kürzeren ziehen, einfach auch wenn wir mit denen in kollegialen
Kontakt.
Ja, naja, also ich will jetzt nicht ganz sagen auf Augenhöhe oder aber natürlich bemühen wir uns, den Tieren den Aufenthalt hier so angenehm wie möglich zu machen. Und so gehen wir auch mit denen um, so sprechen wir sie an, so sagt man guten Morgen, so sorgt man für sie. Ja, er würde aber natürlich sein Revier, in dem Fall seine Anlage, verteidigen. Andersrum, wir haben ja über den Lebensraum gesprochen, über die Verbreitung, wo er vorkommt, dort ist es oft andersrum. Also wenn dort in Indien Mensch und Bär sich zu nahe kommen, also dann ist es leider so, dass eben der Bär den Kürzeren zieht. Dort in dem Umfeld, mit dem Konfliktpotenzial, mit den Problemen, die die Leute haben, in diesem unglaublich schnell wachsenden Land, was ja auch in der Weltordnung eine Rolle spielt sozusagen. Aber für den einzelnen Menschen, der den Lippenbär trifft, er wird sich immer seiner Haut erwehren sozusagen und da zieht eben der Lippenbär den Kürzeren.
Und der Lippenbär würde bei so einer Begegnung draußen jetzt auch nicht sich zurückziehen, sondern der würde auch schon drauf zugehen, das meine ich jetzt mit.
Wenn er die Gelegenheit hat, würde er das immer tun.
Ja.
Also ich wüsste kein Wildtier, was offensiv jemals auf
Futter.
Den Menschen zugehen würde. Also das müsste ich jetzt nochmal ganz genau, also wie gesagt, wie viele Tierarten gibt es auf dem Planeten? Vielleicht gibt es die eine, aber generell ist es so und wir merken das ja auch mit dem Wolf, der bei uns wieder heimisch wird sozusagen. Also wenn alles in Ordnung ist, wenn das so läuft wie in der Natur, dann entstehen keine Konflikte, weil die Wildtiere den Menschen ausweichen. Aber natürlich gibt es auch welche, die zum Kulturfolger neigen sozusagen, ne? Oder zu diesem, dass sie die menschliche Nähe dulden oder davon profitieren. Also nicht umsonst ist der Hund zum Beispiel das älteste Haustier, weil es gibt Abfälle, die verwertet der Mensch nicht, das der Wolf. Und das war diese erste Annäherung auf dem Weg zum Haustier. Ne? Und deswegen ist das die ursprüngliche allererste Wildtierart sozusagen, wo die unmittelbare Verknüpfung stattgefunden hat. Bären eignen sich aber nicht als Haustiere, das
Christina,
an dieser Stelle gesagt.
Christina, ich merke schon, ich muss dich quasi in der Bahn halten. Dein Wissen, das geht ja in alle Richtungen. Um dich beim Lippenbären zu halten, kommen wir nochmal auf die Gestalt zurück. Ja. Also hat typisch zottliges Fell, bewegt sich auch letzten Endes auf allen Vieren. Die Ohren fallen mir halt immer auf. Die wirken immer besonders groß. Und ist er einer, der sich mit seinem Gehörsinn hauptsächlich orientiert?
Nee, das kann man so nicht sagen. Also diese Fellauswüchse, die haben jetzt nichts mit dem Hören zu tun oder mit der Orientierung, sondern möglicherweise, also ich muss dazu sagen, eine absolute Antwort kann man auf sowas nicht geben. Beim Lippenbär gibt es viele Dinge, die einfach gar noch nicht aus manchen Blickwinkel betrachtet wurden. Aber diese befällten Ohren sozusagen würde ich sehen als so ein bisschen so ein Kommunikationsverstärker. Denn wenn zwei Bären zusammenkommen, kann man an den Ohren viel ablesen. Wissen wir als Tierpfleger, weil die bei uns ganz nah sind, ne? Auf der Anlage ist das ein bisschen schwieriger zu sehen, aber trotzdem, wenn wir das jetzt mal in den Vordergrund rücken, ne, die Besucher, wenn sie das nächste Mal davor stehen, gucken dem Lippenbär auch mal auf die Ohren. Viele sagen, ja, hat der überhaupt Ohren?
Ja,
ne, wie man schon sagt, Zottelfell, wo gehört denn eigentlich
Schwanz
hin?
Genau,
ne,
genau.
Ist das ein Junge, ist das ein Mädchen? Hat der einen Schwanz oder nicht? Also da gibt es viele verschiedene Sachen, wo man nicht auf den ersten Blick das sehen kann. Und man weiß das auch vom Kragenbär oder anderen, also einfach aufgrund des Kontakt- und Sozial- und auch Verteidigungsverhaltens. Die hauen sich ja auf dem Hintergrund, auf den Hinterbeinen stehen auch mal eine runter und es wird Richtung Schutzfunktion gehen. Ne? Also, dass das ein bisschen gedämpft ist. Die haben ja die großen Krallen, die haben die sprichwörtlichen Bärenkräfte, hat ja jeder Bär.
Ja, ja. Ne?
Und in der Natur ist es so, dass immer bemessen werden soll, dass es ein Kräftemessen gibt, aber es gibt immer Anpassungen, dass ja keines der Tiere zu Schaden kommen soll. Und was die Nahrung betrifft, er frisst ja Termiten. Und das ist vielleicht nicht so spektakulär, wie wenn ein Löwe in Zebra reißt, also zumindest für unser Ermessen, für unser menschliches, das ist ja immer unser menschlicher Blick, der das irgendwie einordnet, ne? Aber als Lippenbär, wenn man so einen Termitenhügel aufbricht, überall ist ein ökologisches Gleichgewicht und die Termiten verteidigen ihre Brut, ihren Hügel, ihren Staat. Und das ist eben so, dass die in alle Öffnungen kriechen, beißen und versuchen, diesen Beutegreifer eben fernzuhalten. Und auch dafür ist es eine Anpassung, dass die eben nicht in die Gehörgänge reinkriechen, dass der die auch wieder los wird oder dass das eben alles so bleibt. Deswegen sind übrigens die Augen auch so klein. Das ist eine Anpassung ans Insektenfressen. Ne? Also Auge ist ja ein ganz empfindliches Sinnesorgan. Und auch wenn man den Hügel aufbricht mit den großen Krallen, das ist ja eine dichte Sauerei. Ne? Da fliegt die Erde umher. Und das ist dieser ganze Zusammenhang.
Der lässt sich also quasi, wenn er dort frisst, erstmal bekrabbeln, soweit es irgendwie er noch aushalten kann und dann verschwindet er.
Genau, also der Lippenbär würde natürlich von seinem, also was er auf einmal fressen kann, könnte er den ganzen Termitenstaat leer plündern, aber dann könnte sich dieser Termitenstaat, dieser Hügel nicht mehr regenerieren.
Ist klar.
Und damit hätte er dann ja sich seine eigene Nahrungsgrundlage beraubt. Und das gibt's überall. Also das gibt's zwischen Wolf und Reh, das gibt's zwischen Giraffe und Akazie, ne, die dann während des Fressens der Giraffe Bitterstoffe bilden. Und dann sagen, oh nee, ich zieh weiter zum nächsten Baum. Und so kann der Baum sich dann wieder regenerieren. Und so ist es auch mit Lippenbär und Termitenhügel. Also er kann dort so lang fressen, wie er es aushält. Das ist auch nicht nur beim Lippenbär so, sondern auch bei Schuppentier- und Baumameisennest. Bären verbindet man auch immer mit Honig. Die süße Nahrung, aber auch die Brut. Und auch deswegen verteidigen die Bienen ihren Stock, ihre Brut eben mit ihren Mitteln, während die Termite beißt, während die Wildbienen stechen und so weiter. Und das findet man in der Natur überall, wenn man nur danach guckt.
Aber wenn ich Termiten höre, das klingt ja nun fast wieder nach Verwandtschaft mit einem Ameisenbär. Also das ist wirklich auch so ein reines Spezialfutter. Das ist das, was er sich sucht.
Also der Lippenbär, diese große Gruppe der Bären, die sind erstmal Allesfresser. Das sieht man auch am Gebiss.
Ja.
Und sie gehören auch zu den Raubtieren. Also die Lippenbären, man sieht es bei ihnen nicht wegen den namensgebenden Lippen, diese Mundpartie, die dem Lippenbär eben dieses Alleinstellungsmerkmal eingebracht hat und auch den deutschen Namen. Trotzdem verbergen sich da eben große Raubtiereckzähne. Ja, also die auf den ersten Blick gar nicht auffallen, aber wenn der Bär mal auf dem Rücken in der Sonne schläft, kann man die auch als Besucher mal
die er ja in sozusagen erster Linie auch gar nicht braucht, aber sie sind da.
Also zur Verteidigung auf jeden Fall. Und wenn sich die Gelegenheit bietet, dann macht er auch Beute, sagen wir mal, von den Säugetieren. Aber das ist nicht seine Hauptnahrung, sondern es bewegt sich. Wie gesagt, alles Fressergebiss, da gehören breitkronische Backenzähne dazu zum Beispiel. Und er hat einfach in seinem Lebensraum das erschlossen. Man muss sich ja vorstellen, in Indien kommt er ja auch parallel mit anderen großen Raubtieren vor, nämlich mit dem Tiger und dem Leopard.
Ja.
Und wenn der Lippenbär auch Beute schlagen würde, also die Hirsche, die Wildschweine und was dort eben alles so ist, dann würden zwei große Raubtiere miteinander in einem Lebensraum konkurrieren. Und das geht nicht überall. Ne? Das geben die Beutetiere sozusagen
ja, her.
Und deswegen hat er vor Millionen oder tausenden Jahren oder wie lange das die Entwicklung gedauert hat, das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber er hat eben die Nische erschlossen zu sagen, dann geht man mehr Richtung reife Früchte. Und es gibt ja auch noch diese hocheiweißreiche Kost der Termiten. Und so, Bären generell sind Allesfresser. Und auch bei Eisbären zum Beispiel gibt es ja auch die Zeiten, wo die eben einfach in diesen Heideflächen stehen und dann die Preiselbeeren fressen. Oder sie haben natürlich eine Hauptnahrung, sie haben eine Spezialisierung. Aber bei den Bären ist alles auch sehr, sehr, sehr saisonal.
Es ist ja immer wieder verblüffend, weil sowohl wenn ein Elefanten nur Pflanzen fressen, beziehungsweise wenn ein Bär nur von Termiten satt werden kann. Also braucht er einen ganzen Tag, muss er dann fressen, um satt zu werden?
So ist es ja. Also das ist aber jahreszeitlich verschieden. Wir in Mitteleuropa haben 4 Jahreszeiten. Da, wo der Lippenbär herkommt, ist das an die Monsunzeiten gebunden. Also diese starken, ausdauernden Regenfälle, die eben seinen Lebensraum dort betreffen und die Natur insgesamt den Zyklus da strukturieren. Und es gibt Studien drüber, wie hoch der Anteil zu welcher sozusagen Monsunzeit zwischen Früchte, also Lippenbeeren fressen auch mal Aas, wenn sich's anbietet, und dann eben den Termiten. Also das schwankt jahreszeitlich und auch die Menge der Nahrung, die Tiere an sich aufnehmen. Also auch wir im Zoo merken, obwohl bei uns natürlich prinzipiell jeden Tag gefüttert werden kann und auch in der Menge, die dem Tier gut tut, aber trotzdem merken wir das, dass das in den Bären dieses saisonale einfach angelegt ist, dass das aufgrund ihrer Natur ist, und im Winter ist eine ganz ruhige Zeit. Ne? Also auch vom Appetit her sozusagen. Das nehmen die auch mit hier in unsere Zoohaltung.
Da, zwei Dinge, die mir die ganze Zeit schon im Kopf rumspuken. Die Lippen hast du ja schon angesprochen. Aber ich komme noch auf was anderes, was auch mit dem Futter zu tun hat. Wer Elefantiger und Co. aufmerksam sieht, der hört bei euch immer von der Suppe. Die Suppe ist immer wahnsinnig wichtig. Ist das eine Ersatznahrung? Die scheint ja auch wahnsinnig beliebt zu sein bei den Lippenbären.
Also da könnten wir vielleicht sogar einen ganzen Podcast nochmal über die
Lippenbärenfütterung
machen sozusagen. Und dann können wir auch Tipps und Tricks für den Lippenbär zu Hause geben. Die eignen sich übrigens auch gut für den Garten, denn die graben ohne Menge. Also gerade im Frühjahr, wer jetzt hier sein Kartoffelbeet nochmal umpflügen müsste, also Lippenbär hilft gern. Ja. Aber um auf die Suppe zurückzukommen, man muss sich vorstellen, dass die in den ausgehenden 50er Jahren in Europa regelmäßig gehalten wurden seit dieser Zeit. 1963 hat die europäische Erstzucht, oder ist die uns hier im Zoo Leipzig gelungen. Also wir konnten schon immer von den Alten lernen sozusagen. Das ist was Besonderes, einfach jemanden fragen zu können, wie war das damals? Oder wir haben ein Archiv, worauf man zurückgreifen kann. Und dann eben einfach mal das, was man so jeden Tag aufschreibt, was passiert ist, das können wir aus dem Regal ziehen und nachlesen sozusagen. Wenn wir uns also in diese Zeit zurückversetzen, muss man überlegen, welche Futtermittel hatte man damals zur Verfügung?
Keine Termiten.
Richtig. Keine Termiten, sondern es gab Äpfel,
ja,
Möhren, Milch und Pudding, Grieß. Und es ist ja ein Allesfresser. Und auch wir, das sieht man nicht so auf den ersten Blick, aber manchmal muss doch an der Bettdecke gezogen werden. Auch wir sind daran gebunden, an finanzielle Spielräume sozusagen. Die Suppe ist sozusagen aus dieser Zeit, wir müssen die Tiere ernähren, am Leben halten und wir wollen sie züchten. Die hat immer wieder eine unterschiedliche Funktion eingenommen. Ne? Also auch ich habe da wirklich, wie soll man sagen, schöne Erinnerungen dran. Ne? Also Suppe geben beim Lippenbär, die Tiere sind ganz nah dran, die sind immer gekommen. In dem Moment war einfach auch berechenbar, was passiert.
Ja.
Und genau dafür ist die Suppe auch wirklich so lange in unserer Futterpalette geblieben. Ja?
Und warum Suppe? Warum jetzt kein Brei oder sagen wir mal ein Salat oder was auch immer es sein soll?
Die Suppe ist eine leicht verdauliche Nahrung. Also für die Spezialisten Also es ist eine Ersatznahrung, die wir geben, weil wir eben die natürliche Nahrung hier in der Haltung nicht zur Verfügung stellen können. Und deswegen, man kennt es von anderen Arten, deswegen die Parallele zum Ameisenbär oder auch zum Schuppentier. Man muss eine Ersatznahrung kreieren sozusagen, die unabhängig von Jahreszeiten, Lieferschwierigkeiten, allen anderen Dingen immer bereitsteht sozusagen. Als Grundlage, dass auch wenn das Tier in dem Moment nicht so richtig greifbar ist, also Situation Mutterstube zum Beispiel, da lässt man die Tiere im Wesentlichen in Ruhe, aber trotzdem müssen wir auf sie zugreifen können. Aus Sicherheitsgründen, manchmal für die Jungtiere. Also es gibt verschiedenste Gründe, warum man eben doch mal ran muss. Und dafür ist das da auch, um zum Beispiel Medikamente zu verabreichen. Also in der Zeit, wenn wir uns jetzt wieder ins Jahr 1963 begeben, also da hat auch der Tierarzt noch nicht die Möglichkeiten gehabt wie heute. Auch die Vitamine waren ganz andere. Die Fütterung war auch, wenn wir jetzt Obst- und Gemüseanteil in der Fütterung angucken, die war bei weitem nicht so abwechslungsreich wie das, was wir heute bieten können. Und das konnte eben über eine beliebte Nahrung, denn die schmeckt einfach gut,
Und genau. Der Lippenbär, muss ich auch sagen, der schlürft anscheinend auch gern. Also ist jetzt nicht einer, der gerne was zwischen den Tatzen hält und dann dran knabbert, sondern der schlürft gern. Also sagen wir so, kommen wir mal auf die, letzten Endes auf die Lippen zu sprechen, ja, oder richtig. Zunge. Also irgendwie muss er ja auch dazu fähig sein, er ist dafür auch gemacht.
Genau, also es ist ganz interessant, dass wir so lange schon Lippenbären haben, also auch im Programm, und dass viele sich fragen, aber wie frisst denn der eigentlich? Ja. Jeder erinnert sich an die Suppe, aber wir haben ja auch noch die großen Krallen. Wofür sind die denn die, ne? Wofür sind die da? Ja. Wofür sind die? Und wie der Lippenbär frisst, das ist wirklich ganz interessant. Also es ist eine Mischung aus Pusten und Saugen.
Ich habe Bilder, habe ich tatsächlich nämlich schon gesehen, dass du quasi, du hältst dort eine Glasröhre hin und hast vom Bären 2 Meter entfernt das Futter. Aber er weiß genau, was er damit zu machen hat.
So ist es. Vorhin bei den Ohren war das Thema, ne? Kann er denn gut hören? Ein Lippenbär hört, das ist richtig, aber sein Hauptsinn ist der Geruchssinn. Ja? Also auch wenn unsere Tiere auf die Anlage kommen, zuerst die Nase in die Luft, was ist los, wo muss ich hinlaufen, welche Ecke vermeide ich, ne? Wenn ich vielleicht den anderen Bär nicht treffen will oder was eben auch so anliegt. Und deswegen nimmt er alles, was, also der nimmt das viele, viele Meter mehr wahr als 2 Meter entfernt. Und also diese Plexiglasröhre ist dazu da, zu veranschaulichen sozusagen, was da eigentlich für eine Saugkraft ist. Ja? Ja. Mit welcher unglaublichen Kraft, aber auf der anderen Seite Feinmotorik. Und auch, also er hat ja auch im Kehlkopfbereich so eine anatomische Besonderheit, dass er sich eben bei diesem Saugen, so schnell wie das geht, ja, dass er sich auch nicht verschluckt.
Ja.
Denn die stehen ja nicht sortiert, die Termiten zur Verfügung, und es ist auch keine Suppe, die man eben aufschlürft, die also schon so zubereitet ist, dass man die im Ganzen einfach nur saugen und schlucken muss, sondern da müssen ja auch alle Fremdkörper noch aussortiert werden. Spelzen, Erde, Totholzteile, ne? Also darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass sie ja auch die großen Maden, die sich im Totholz, oder die da ihre Entwicklung durchmachen, zum Käfer zum Beispiel, ja. Also auch das ist für den Lippenbär ganz interessant. Das ist seine Ernährungsweise, die scheinbar in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen durchgerutscht ist, wo ich mich freue, dass wir das nochmal so in den Vordergrund rücken können und dass es immer wieder Dinge gibt, die wir auch den Leuten noch nicht in dieser Deutlichkeit gezeigt haben. Aber wenn man einmal staunend davor stand und auch deswegen eben die Plexiglasröhre, ne, wo man sagt, Mensch, aha, denn das muss man ja auch mal wieder bedenken. Ja, man hat immer nur eine begrenzte Zeit, auf seine Tiere aufmerksam zu machen. Und auch so ein Zoo bietet viel mehr als Tiere gucken, ne? Nochmal spielen, nochmal in der Sonne sitzen, die Ecke eben mal, wo nicht so viele Besucher sind. Und deswegen stellen wir einfach auch ein bisschen unsere Kommentierungen oder unsere Kulissenblicke darauf ein, dass also in dieser, um uns drumherum hat sich die Welt ja verändert. Also wenn ich jetzt mal auf meine 25 Jahre zurückdenke, also wir haben nicht nur eine Menge neue Anlagen gebaut, sondern die Welt drumherum ist viel knalliger, bunter, leuchtender, klingelnder und so weiter und so fort geworden. Und da suchen wir immer wieder nach Möglichkeiten, diesen Aha-Effekt den Leuten zu zeigen. Ne? Denn man will noch die neuen Vogelvolieren sehen, auf Feuerland, ja, klar, also da treten alle schon auf der Stelle.
Alle kämpfen um Aufmerksamkeit.
So ist es. Ne? Also das hat auch seine Berechtigung. Denn wenn wir an vielen Stellen so einen Aha-Effekt haben hier im Zoo, also das bin ich nicht alleine, ne? Oder ich denke mir das auch nicht alleine aus, sondern ich stehe da auch wirklich gerne in den anderen Anlagen oder bei den Kollegen hinter den Kulissen. Manchmal muss man aber die Art verändern sozusagen, wie man auf die Leute zugeht. Und das ist so dieser Zusammenhang. Und wenn der Lippenbär jetzt dran ist,
Christina, muss dich tatsächlich noch mal kurz mit dem Lasso wieder einholen. Ja. Bei der Plexiglasröhre, welche Rolle spielen denn da die Lippen? Also ich meine, wenn sie auch so namensgebend sind, müssen die doch auch wichtig dafür sein.
Ja, die Lippen umschließen sozusagen den Bereich, wo der Lippenbär saugt. Also wie gesagt, diese Mischung aus Saugen und Pusten. Ja.
Um so Unterdruck zu...
Ganz genau so ist es. Also er erzeugt damit so einen Termitenhügel, die sind ja unterschiedlich groß. Also wir haben hier so einen künstlichen auf der Anlage, der ist vielleicht so ein bisschen was über 1 Meter hoch und auch breit. Wir haben versucht, das nachzuempfinden, um eben in dem Moment, wo die Leute da stehen, gucken sie mal. Ne? Und dann macht noch jeder ein Foto davon, stellt das in Status und jeder weiß, wie der Lippenbär frisst. Ne? Also der steht da schon sehr lange. Aber das ist nicht so einer wie in der Natur. Also das sind Gebäude, muss man sich vorstellen.
Ja, klar.
Die sind wesentlich größer. Und entsprechend tief ist auch die Brut und die Gänge. Und deswegen, um an das ganz innen drinne ranzukommen sozusagen, deswegen hat er diese Ernährungsweise, diese Mischung aus Pusten und Saugen entwickelt. Und alles andere ist veranschaulichen. Einfach nur, dass der Mensch, also nicht nur den schlürfenden Bär sieht oder der mal pustet, was macht er da eigentlich? Einfach nur das kleine Stück dazwischen gebaut, um das als Mensch verstehen zu können und vor Augen zu haben.
Christina, ich will ja hier noch so viel reinkriegen. Den Honig, ich muss ihn fragen. Ihr macht manchmal, tatsächlich gebt ihr auch Honig raus, um irgendwo hinzulocken oder Beschäftigung zu schaffen. Auch dieser Bär mag Honig.
Also dieser Bär mag Honig auf jeden Fall, aber Honig ist an so ein, wie soll man sagen, so an so einer Spitze. Das ist so ein Ausreißer nach oben.
Ja, ja, klar.
Dass wir den Bär dazu bringen, seine Anlage zu nutzen. Und da ist man also jetzt mittlerweile so weit, dass man den nicht unmittelbar mit diesen ganz außergewöhnlichen oder ganz begehrten Dingen lenkt und leitet, sondern dass man den Tieren in erster Linie beibringt, das über den Tagesablauf selber in Bewegung zu kommen. Und das ist das Allerwichtigste eben, nicht diese Sachen aus der Trickkiste zu holen, die man unbedingt mal braucht, wenn was Schlimmes ist. Ja? Oder wenn was, ne? Wir haben heute einen Termin und der muss hier an diesem Presseplakat schnüffeln. Also dafür ist es auf jeden Fall, gibt es immer noch ein Glas Honig. Oder wenn es auch mal Situationen gibt, wo das Tier selber verunsichert ist, dann kann man eben über diese Verknüpfung was ganz Besonderes und wie mit der Suppe. Also auf Suppe wissen wir, das Tier reagiert so. Das ist aber nichts für den Alltag. Der Alltag ist dafür da, dass man abliest, wann ist der Bär aktiv und wann nicht und dass es eben nicht mehr berechenbar ist für die Tiere. Dass sie also dadurch, dass sie nicht mehr auf etwas warten, also die älteren Zuhörer oder also ich frage das auch immer, wenn wir Kindergruppen haben, habt ihr schon mal gesehen, wenn Raubtiere so am Gitter hin und her laufen? Leider ist es immer noch so, dass Kinder das immer noch gesehen haben und ich freue mich auf den Moment und genau auf dem Weg sind wir jetzt, auch mit den Bären, weil sie dafür anfällig sind. Und ich freue mich auf den Tag, wo in der Führung mit den Kindern jemand sagt, nee, ich weiß nicht, was du meinst.
Ja.
Und das ist die große Aufgabe der heutigen Zeit. Also wir wissen, wie wir Lippenbären züchten. Wir wissen auch, wo die Fütterung hingehen soll. Man muss auch immer noch mal überlegen. Also unsere Tiere hier in Europa, die gehen nicht in die Auswilderung oder so. Also das sind Zoobären, die dafür da sind, die Themen zu den Leuten zu bringen, weil sie sind ein großes repräsentatives Tier. Und da kriegt man einen einfachen Zugang, weil sich jeder was drunter vorstellen kann. Ne? Deswegen ist das was anderes. Das Wichtige ist einfach für die Tiere, dass sie ihren Jahres- und Tagesrhythmus lernen, ihre Anlage erstmal bis in jede Ecke zu nutzen. Und das geht weniger über das exklusive Futter, sondern mehr über die bisschen subtileren Dinge.
Ja. Aber um nochmal mit dem Honig zu locken, also wenn er jetzt nebeneinander einen Termitenhügel hätte und einen Bienenstock, würde er automatisch sofort den Termitenhügel oder wäre auch für diesen Bären der Honig verführerisch, wo er sich sagt, das muss ich ausprobieren? Oder hätte er dafür gar nicht die Fähigkeiten, sowas aufzubrechen?
Also der Bienenstock ist einfacher.
Ja.
Als der Termitenhügel für ihn. Er würde sich meiner Meinung nach für die Bienen entscheiden.
Okay.
Ja, einfach weil das nicht so fest verpackt ist. Und wenn er entsprechende Erfahrungen schon gemacht hat, würde er sicher Richtung Honig gehen. Ja, also da gibt es ja auch Studien drüber, sogenannte Food-Präferenz-Tests und so weiter. Also auch mit dem Lippenbär kann man, wenn man das möchte, forschen. Die sind auch in der Lage zu lernen. Das wird den Lippenbären auch leider, also nicht nur den Lippenbären, sondern den Bären generell zum Verhängnis. Also das ist was Gott sei Dank die meisten Menschen mittlerweile vergessen haben, dass auch Eisbären im Zirkus vorgeführt wurden. Ja?
Ja.
Also dieser aufrechte Gang, dieses, wir zeigen das ja auch hier, also wenn der versucht, Gegenstände zu öffnen. Also Tierbeschäftigung wird ja auch viel noch als Spielzeug empfunden. Wir basteln was. Aber das ist viel mehr als das. Und deswegen haben wir auch nochmal den Fokus so auf dieses Wie frisst der Lippenbär gelenkt. Das ist viel komplexer. Also ne, hast ja festgestellt, da muss der ja, um satt zu werden, den ganzen Tag rumlaufen.
Ja, ja?
Und dann frisst er sich nicht mal satt an so einem Termitenhügel. Warte mal, wie funktioniert das? Und das ist der Weg, wo es jetzt hingeht. Und das ist die große Aufgabe für die nächste Zeit, das eben hinzukriegen, die Tiere einfach alles, was die Natur ihnen mitgegeben hat, abzurufen. Um nochmal aufs Dschungelbuch zurückzukommen, dabei probier's mal mit Gemütlichkeit, spießt er doch diese Kaktusfeigen auf seine Kralle.
Okay,
das kann man hier jeden Tag sehen beim ganz normalen Fressen. Also er krallt sozusagen in die großen Früchte mit seinen Vorderkrallen und beißt dann ab. Das ist die eine Ernährungsweise in der Zeit, wo es nur eben nur die Früchte frisst sozusagen. Ne? Und
Christina, die Uhr ist gnadenlos. Wir haben es im Großen und Ganzen schon formuliert, aber ich bin ja noch gar nicht auf eure Tiere eingegangen. Ja. Deshalb dampfe ich das mal ein bisschen ein.
Ja.
Rajana und Subot sind ja eigentlich euer Zuchtpaar. Wie steht es denn darum? Das ist natürlich auch immer die große Frage. Ich weiß, da steckt viel Sehnsucht mit drin. Und ich glaube, jetzt geht ja auch die Zeit los, wo sie sich eigentlich finden würden.
Ganz genau so ist das, ja. Also wir haben nicht nur Rajana und Subot, wir haben auch noch Lina. Also wir haben einen Menschen und zwei Weibchen im Moment.
Okay.
Die haben natürlich ein Geburtsdatum und ein Lebensalter. Aber die Frage ist ja, also wir werden natürlich immer gefragt, wie alt ist das Tier, wie heißt das Tier. Aber wenn es jetzt zu den Zuchtfragen geht, ist viel wichtiger, ist das Tier noch in einem zuchtfähigen Alter?
Ja, klar.
Wenn wir uns vorstellen, kriegt unser ältestes Weibchen Zwillinge, wird sie die Zeit alleine schaffen oder müssen wir als Pfleger unterstützen? Da muss man schon vorher ganz viel geguckt haben. Auch mal jemand auf die größere Anlage schicken und gucken, ist die nach einer Stunde zurück oder nach drei Stunden? Wie ist denn die Kondition? Ja? Und beim Bär ist das ziemlich übersichtlich. Du hast recht, jetzt ist die Zeit, wo das beginnt. Also ja, wenn die Frühlingssonne so richtig wärmt sozusagen, natürlich sind die vorher auch draußen, aber das ist bei uns zumindest immer so der Auslöser, wo die einfach wieder aktiv werden, wo die mehr fressen, wo das eben das Fortpflanzungsverhalten möglicherweise bei uns auslöst. Man hat aber Spielraum bis August. Da gibt es nämlich noch was ganz Besonderes zu erzählen. Die haben die sogenannte Keimlingsruhe. Das heißt, egal wann der Einzelgänger-Lippenbär seinen Partner trifft, ob Anfang der Paarungszeit oder Ende der Paarungszeit oder in der Mitte, die Kinder kommen alle um den Jahreswechsel. Das hat die Natur so eingerichtet, denn dann, wenn die Kinder selbstständig werden, man muss sich vorstellen, ein Lippenbär kommt auf die Welt, völlig hilflos, ist so groß wie ein Meerschweinchen, ja, und muss ja aber auch irgendwann mal lernen, selber zu fressen. Und dann muss im Lebensraum mehr Nahrung da sein. Es muss sozusagen ein bisschen Puffer da sein, damit die Jungtiere dann, wenn sie fressen, auch ans Fressen, ans Nahrungssuchen. Die bleiben deswegen auch 2 Jahre bei der Mutter, um das den Zyklus über die Jahreszeiten 2-mal mitzumachen, um das zu lernen, um das an die eigenen Jungtiere weiterzugeben. Das ist ja bei vielen höher entwickelten Säugetieren so, dass sie das mal mitmachen müssen, weil wenig angeborenes und viel erlerntes Verhalten eben auch mit dabei ist. Deswegen muss man also wissen, dieser ganze Zyklus von wir treffen uns, wir lassen die Tiere zusammen, bis 2 Jahre lang bleiben die Kinder bei der Mutter, da müssen wir ein bisschen gucken. Also unsere Bären sind alle über 15, also sie sind fortpflanzungsfähig und wir entscheiden das ja nicht als Zoo Leipzig, ob wir Lippenbären züchten oder nicht, sondern das macht ja der Zuchtbuchkoordinator, also kein Zoo wirtschaftet für sich allein oder entscheidet es allein, denn die Jungtiere sollen ja dann auch wenn die Pflicht hier von unseren Weibchen dann getan ist, sollen sie ja ein entsprechendes Zuhause haben. Und das wird eben vorher besprochen. Nicht unbedingt in der Tierpflege. Natürlich in der Tierpflege sagt man oder hat man das beste Gefühl für die Voraussetzungen, wie man in diesem ganzen Prozess der Zucht und Aufzucht startet. Was da vielleicht zu bedenken ist, das Allerwichtigste ist, dass in der Zeit der Pfleger nicht wechselt. Das ist das, wo wirklich sich über die vielen Jahrzehnte, die wir die Tiere züchten, als Knackpunkt herausgestellt hat. Und ja, das zweite Hindernis ist die Silvesternacht. Denn die Jungtiere werden in der Regel beim Lippenbär um Weihnachten geboren. Und da sind die so eine Woche alt und da wird die Mutter wirklich in der Regel nervös. Ne? Einfach durch den Geräuschpegel, weil vorher ja eine ganz ruhige Zeit ist.
Böller in der Großstadt sozusagen, ja.
Böller in der Großstadt, so ist es. Und wenn die Mutti dann eben aufgeregt hin und her läuft, ist es in der Vergangenheit passiert, dass sie eben dann auch, dass die Jungtiere, die eben zum Trinken zu ihr kommen wollten, zu Schaden gekommen ist, haben wir entsprechend jetzt Vorkehrungen getroffen, die Kiste ein bisschen angepasst und so. Aber trotzdem ist auch das Hindernis, wenn man nicht jedes Jahr Jungtiere aufzieht, dann ne, viele Dinge sind da nicht ganz so selbstverständlich, wie das vielleicht noch ja, in den ausgehenden DDR-Zeiten war. Man entwickelt ja so einen Alltag-Tagesablauf und je älter die Tiere werden, umso weniger flexibel sind sie da. Deswegen ist jetzt bei unseren Tieren persönlich, die bei uns sitzen, so die Zeit gekommen, dass man als Pfleger da wieder ein bisschen mehr hinguckt. Während das eben bei uns auch Zeiten gab, wo darüber gar nicht weiter gesprochen wurde. Ich musste es auch so für mich selber empfinden. Also wir haben Lippenbären als Selbstverständlichkeit hier in der Ausbildung beigebracht gekriegt. Sie waren immer da und genauso wurde das weitergegeben. Also von daher ist es jedes Jahr und immer wieder anders. Ne? Aber wie gesagt, dafür hat man es gelernt und ich hoffe, dass das so ist wie Fahrradfahren, dass man eben auch Lippenbären züchten nicht verlernen kann.
Christina, wir sind noch längst nicht in der Nähe des Endes. Ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht mal die Mitte erreicht. Deshalb wäre ich hier zum ersten Mal was machen. Das hatten wir im Podcast noch nie. Ich beantrage einen zweiten Teil. Weil zu den Lippenbären würde ich wahnsinnig gerne dieses Jahr nochmal, wenn du da Zeit dafür hattest oder sowas, nochmal eine zweite Runde machen. Gerade zu euren Tieren, zur Mutterstube. Rajana und Super, wie kommen die miteinander klar? Kommen die überhaupt über das normale Jahr miteinander klar? Ich weiß, du willst gleich loslegen, aber die Zeit ist leider nicht mehr da. Deswegen würde ich das hier beantragen und würde hier quasi eine Halbzeit einläuten für diesen ETC-Lippenbären-Podcast. Christina, ist das für dich vorstellbar?
Für mich ist das vorstellbar. Wir haben noch gar nicht über die Rhesusaffen gesprochen.
Denn genau auch so, über die haben ja noch Partner auf der Anlage, auch gerade hier dabei.
Denn auch über die Vergesellschaftung gibt es mehr als einen Satz zu sagen und vor allen Dingen zu beobachten. Und ja, der Anfang ist gemacht.
Haben wir einen wunderschönen
vielen
Cliffhanger.
Dank dafür.
So machen wir das. Christina, vielen Dank. Bis dahin.
Danke, bis zum nächsten Mal.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.